SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit der Augsburger Dermatologin, Allergologin und Umweltmedizinerin Professor Claudia Treidel-Hoffmann. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim. Ich freue mich, hier zu sein.
In diesem Frühsommer 2021, umweltmedizintechnisch gesehen, mit welchen Problemen haben Sie es gerade aktuell in der Praxis zu tun?
Da habe ich viele Menschen mit Allergien, mit Neurodermitis, das sind die, die zu mir kommen, aber auch mit sehr unspezifischen Umwelterkrankungen, wie zum Beispiel das Sick Building Syndrome oder die multiple Chemikaliensensitivität. Sick Building Syndrome heißt, wenn Menschen wirklich in Gebäuden, durch Gebäude krank werden. Sehr komplex, wenig verstanden.
Wenig erforscht auch?
Wenig erforscht, weil es erstmal selten ist und es ist einfach, gerade eben, wenn man versucht zu verstehen, wie Umweltfaktoren auf uns wirken, das ist so komplex, so vielfältig, weil die Umwelt ist so vielfältig. Sie sind ja jetzt auch meine Umwelt, also psychosoziale Aspekte sind ja auch Umwelt. Und wenn man das alles verstehen will, wie das auf uns wirkt, dann wird es komplex.
Dieses Zuordnungsproblem gibt es ja möglicherweise auch bei den Allergien in besonderer Weise, dass man nie so genau sagen kann, welches ursächlich wofür verantwortlich ist.
Bei den Allergien wiederum ist es so, dass es relativ klar ist. Also wenn ich eine Birkenpollenallergie habe, dann weiß ich ganz genau, ich bin auf BetV1, das ist das Allergen, das ist dieses Eiweiß, auf das das Immunsystem eine ganz spezifische Reaktion bildet. Ja? Mhm. Also die Allergie ist nun mal etwas, was wirklich spezifisch ist. Oder ich habe eine Gräserpollenallergie oder ich habe eine Fischallergie. Da weiß ich ganz genau, welche Struktur in dem Fisch meine Immunreaktion macht.
Okay.
Das ist mal leicht. Also ich bin froh, wenn jemand kommt mit einer Birkenpollenallergie, weil ich dann auch ganz genau weiß, was ich tun kann.
Hat sich, was die Allergien angeht, insofern, um auf unser Thema, auch den Klimawandel zu kommen, etwas verändert, als die Pollen eigentlich fast das ganze Jahr über inzwischen unterwegs sind?
Der Klimawandel verändert viel für die Allergiker. Und zwar ist es so, dass der Pollen, wie Sie sagen, jetzt das ganze Jahr fliegt und natürlich nicht nur der Birkenpollen, sondern Gräser, Kräuter und so weiter und so fort. Also der Pollen fliegt länger im Jahr. Wir haben mehr Pollen, also die Quantität nimmt zu und die Qualität ändert sich auch noch, weil der Pollen nämlich, ich sage mal ganz gern, der wird aggressiver. Er setzt mehr von diesem Eiweiß frei und macht dann mehr Symptome, mehr Allergien und deswegen länger, mehr und aggressiver. Und dann ein letzter, vierter Punkt noch, es kommen neue Pollen hinzu, zum Beispiel Ambrosia, Traubenkraut.
Ja.
Das sind neue Pollen, die neue Allergien machen.
Verstehe ich Sie richtig, dass Pollen im Laufe ihres Lebens sozusagen die Beschaffenheit und auch nicht nur die Aggressivität, sondern eigentlich die Aggregatzustände ändern und verändern?
Ja, also das ist genau das, was wir auch untersuchen. Also wenn Sie so im April nach Augsburg kommen und dann Menschen in Bäumen sehen, dann sind das vielleicht meine Mitarbeiter, weil wir nämlich auch die Birkenkätzchen abschneiden und dann wirklich auch den Pollen untersuchen.
Ja.
Und es ist richtig, dass das ändert sich. Und das ist deswegen so, weil das, was uns eine Allergie macht, das braucht der Pollen, um sich zu wehren. Das sind sogenannte Pathogenesis-Related Proteins. Ja? Das heißt, also, die sind zur Abwehr von Mikroben, von Bakterien auf dem Pollen, in dem Pollen. Also der Pollen wehrt sich gegen irgendwas, aber das macht bei uns die Allergie. Deswegen ändert sich das auch im Laufe und im Leben eines Pollen.
Es gibt noch was anderes, was mit dem Klimawandel sehr direkt und relativ einfach zu tun hat. Wir erleben es aktuell auch heute. Das ist die Hitze. Bevor wir intensiver auf den Zusammenhang zwischen Klimawandel und unserer Gesundheit oder unseren Krankheiten eingehen, eins noch, ist dieses Thema eigentlich sauber, wissenschaftlich, seriös, fundiert, erforscht?
Der Effekt des Klimawandels auf unsere Gesundheit? Also, da wissen wir schon viel, aber wir müssen da noch ganz viel weiter verstehen. Was wir ganz genau wissen, ist, dass er uns krank macht und von Kopf bis Fuß. Es gibt unterschiedliche Erkrankungen. Wobei wir für einige Dinge nur Assoziationen haben. Wir wissen zum Beispiel, dass ansteigende Hitze mit Diabetes in Verbindung steht.
Ja.
Aber das ist eine Verbindung, die kausal noch in der Tiefe verstanden werden muss, wo wir molekulare Mechanismen, also wo wir verstehen müssen, wie das in der Zelle funktioniert.
Was wissen wir noch?
Wir wissen zum Beispiel, dass es auf unsere mentale Gesundheit wirkt. Wir wissen, dass es auf unser Herz wirkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen, dass es auf unseren Stoffwechsel wirkt. Allergien hatten wir gerade schon. Mhm. Dann wissen wir, dass es auf unsere Haut geht. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt ist Infektionen. Wir wissen, dass Vektoren, Zecken oder Mücken zunehmen oder dass die auch mehr von diesen Parasiten oder Viren oder Bakterien in sich haben. Und das eben wirkt auch wiederum auf unsere Gesundheit.
Dann gibt es die verschiedensten Schadstoffe in der Luft, ob nun im Freien oder auch in geschlossenen Räumen. Was weiß man da, was die Gesundheit und die Auswirkungen auf die Gesundheit angeht?
Auch da wissen wir schon viel. Aber Sie wissen vielleicht auch, dass wir in Augsburg haben wir eine ganze medizinische Fakultät zu diesem Thema gegründet. Das heißt, wir untersuchen in Augsburg wirklich umfassend, wie die Umwelt, wie der Klimawandel jetzt auf uns wirkt. Also wir wissen da schon viel, aber wir müssen auch ganz viel noch verstehen, weil wir müssen ja von diesem Verstehen auch in die Aktion kommen. Das heißt also, dann muss ich ja auch Risikofaktoren erkennen, die dann auch vermeiden und diese Umsetzung, dass dann Umwelt uns nicht mehr krank macht, sondern am Ende soll uns ja Umwelt gesund halten. Und da müssen wir hinkommen. Und das ist natürlich auch mein goldenes Ziel.
Sie haben mal Ihre Forschung oder Ihre Form der Forschung als Suppenforschung bezeichnet. Warum?
Ja, weil es ist im Prinzip, die Umwelt ist ja wie so eine richtig trübe Suppe zum Teil, ja. Und da sind so viele unterschiedliche Nudeln drin mit unterschiedlichen Buchstaben, dann sind da unterschiedliche Gemüsesorten drin, ja. Und wie das alles zusammen auf uns wirkt und welcher Faktor jetzt da gerade in der Suppe auf mich wirkt als Mensch, genau das versuchen wir zu untersuchen. Deswegen versuche ich auch Umwelt sehr umfassend zu verstehen. Und da fand ich diese Idee der Suppe ganz, ganz passend. Und es ist wirklich komplex, weil auch man schaut, wie die Dinge in der Suppe auch zusammen auf mich wirken und dann vielleicht auch mehr wirken.
Wen gefährdet die Umwelt oder die Umweltvergiftung am meisten? Die ganz Alten und die sehr Jungen?
Genau, das sind die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die verletzlichen Gruppen. Und das sind gerade kleine Kinder. Wir wissen gerade, das erste Lebensjahr, das ist das wirklich entscheidende Jahr, wo Weichen gestellt werden. Im Positiven, aber leider auch im Negativen. Und natürlich auch unsere älteren Menschen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, die sind besonders empfänglich. Und da ist natürlich unsere Gesellschaftsstruktur gerade sehr anfällig.
Der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Hitze auf der einen Seite, auf der anderen Seite Auswirkungen auf unsere Gesundheit, darüber wollen wir sprechen. Frau Treidel-Hoffmann, dieser brutale Hitzesommer des Jahres 2003 mit seinen ganzen Folgen ist, glaube ich, relativ gut erforscht inzwischen. Mit welchen Ergebnissen?
Wir wissen, dass 2003 viele auch an der Hitze gestorben sind. Allein in Deutschland geht man davon aus, dass 6.000 Menschen an der Hitze gestorben sind. Noch mehr in Frankreich. Insgesamt in Europa waren es sogar fast 70.000. Das sind jetzt Studien, die das genau gezeigt haben.
Woran sind die Menschen gestorben?
An unterschiedlichen Dingen. Zum Beispiel stirbt man bei Hitze an Schlaganfall, an Herzinfarkten. Aber einfach auch an Lungenerkrankungen, an der Tatsache, dass dann auch die Menschen dann auch einfach keine Luft mehr kriegen. Also man stirbt an Hitze, an unterschiedlichen Erkrankungen. Es ist nicht ein Hitzetod, den man stirbt, sondern unterschiedliche Dinge.
Und das betrifft dann die Alten mit entsprechenden Vorerkrankungen dann auch nochmal deutlich dramatischer als jüngere, widerstandsfähigere?
Also wir haben das jetzt in dem Buch, was ich auch geschrieben habe, ganz gut beschrieben. Also wir schreiben, dass Kranke kränker werden. Und Gesunde fühlen sich groggy. Und das ist genau das, was bei Hitze passiert, dass der Kranke noch kränker wird. Und das trifft also wieder die Empfänglichen, die Vulnerablen, die sowieso Vorgeschädigten, Erkrankten. Und das ist, wenn man sich unsere Bevölkerungsstruktur anschaut, dann trifft es eben gerade die Älteren.
Gegen das Wetter kann man ja nichts unternehmen. Das Einzige, was man möglicherweise machen kann oder was mir auch einfallen würde, ist, dass man sich halt der Hitze nach Möglichkeit nicht aussetzt und dass man halt genügend und ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt.
Das ist richtig. Man muss sich so ein persönliches Hitzeschild entwickeln. Also zum Beispiel gestern habe ich dann auch bei uns zu Hause alle Rollläden runter, dass man auch versucht, die kühlen Räume zu halten, dass man natürlich dann eben diese Abkühlung noch in den eigenen Räumen hat. Aber das genau bräuchte man. Man bräuchte Hitzeschutzpläne, wo dann eben die alte Dame, die unterm Dach wohnt, die eben genau das nicht kann. Das muss der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wissen, weil man dann diese Dame nämlich aus dieser Wohnung rausholen muss und die dann hoffentlich in diese kühle Bibliothek im Dorf bringen muss. Und genau das haben die Franzosen nach 2003 gemacht. Die haben ganz konkrete Hitzeschutzpläne entwickelt und nicht nur entwickelt, sondern auch in die Anwendung gebracht.
Die gibt's bei uns nicht?
Die gibt's bei uns nicht. Es gibt wunderbare Pläne in Schubladen, aber nicht wirklich flächendeckende Hitzeschutzpläne auch in der Anwendung.
Gibt's denn Pläne, was Stadtentwicklung angeht, also unter der Voraussetzung, dass mit der Hitze wird zunehmen, nicht abnehmen, dass man Städte auch entsprechend umstrukturiert, damit Menschen dort mit der Hitze besser klarkommen?
Also Pläne gibt's schon. Es gibt auch sicherlich schon Städte, wo das auch umgesetzt wird. Also ich war jetzt auf unserer Reise jetzt in den Pfingstferien auf die Schwäbische Alb, sind wir auch in Worms vorbeigekommen. Da gibt's dann schon Wasserspender damit man sich eben mit Wasser versorgen kann. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele gute Beispiele in Deutschland, wo dann auch versucht wird, durch Begrünung, durch Grün in die Städte natürlich auch diese Betonwüsten einfach aufzulockern. Aber es muss noch mehr kommen. Die Städteplanung, da haben Sie recht, da ist ganz großer Hebel da.
Es reicht nicht, was bislang passiert ist.
Das stimmt.
Überhitzt, das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger Gast geschrieben hat, Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Umweltmedizinerin aus Augsburg. Das Buch haben Sie nicht allein gemacht, sondern mit einer Journalistenkollegin, um sich was im Detail vorzunehmen.
Ja, mit Katja Trippel habe ich das Buch zusammengeschrieben im Duden Verlag und wir haben wirklich ein gutes Team abgegeben, wir zwei, weil wir wollten verständlich rüberbringen, wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt. Und Katja Trippel hat eine fantastische Art zu schreiben und das liest man auch in diesem Buch. Man liest es gerne, dieses sehr komplexe, aber gleichzeitig auch sehr wichtige Thema und das ist genau wichtig, damit wir einfach verstehen, dass der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt.
Welche einzelnen Aspekte haben Sie sich vorgenommen?
Wir haben übrigens uns nur einmal persönlich getroffen, Katja Trippel und ich bisher, sonst immer auf Zoom. Aber das eine Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir dann wunderschön an einer Tafel dann aufgeschrieben, dass wir von Kopf bis Fuß einfach durchgehen. Mhm. Und wir starten mit der Hitze, gehen dann über die Allergien, Infektionen weiter, über auch die mentale Gesundheit. Und wir enden mit einem sehr hoffnungsvollen Kapitel, wo es eben um die Transformation der Gesellschaft geht.
Was von diesen gerade skizzierten Aspekten ist sehr gut erforscht und wo gibt es die größten blinden Flecken?
Die mentale Gesundheit, das ist noch ein ganz, ganz großer blinder Fleck, wenn nicht sogar schwarzes Loch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was insgesamt wie so ein Tsunami auf uns zukommt, die mentale Gesundheit, wo wir auch nicht ganz genau wissen, was es jetzt auch die ganze Corona-Krise mit uns gemacht hat. Aber wie der Klimawandel uns direkt beeinflusst, wie zum Beispiel, wenn so ein Förster vor seinem verdorrten Wald steht, klar, dass es natürlich eine Depression auslöst, ist klar. Aber insgesamt wissen wir auch, dass Hitze und auch Umweltverschmutzung einfach unsere mentale Gesundheit beeinträchtigt. Wir finden zum Beispiel Partikel im Gehirn. Ja. Das heißt also auch, die Umweltverschmutzung ist mit Alzheimer und Demenz verbunden.
Was die Dürre angeht, die ja auch ein großes Thema ist, parallel zur Hitze, Auswirkungen nicht nur auf den Wald und auf die Bäume und auf die Wasserversorgung, sondern sehr direkt auch auf uns Menschen?
Also die Dürre oder die Hitze jetzt?
Die Dürre.
Die Dürre, also natürlich hat das auch auf uns einen Einfluss, weil das natürlich auch unsere Nahrungsgrundlage am Ende beeinträchtigt. Die Dürre führt aber auch dazu, zum Beispiel, dass wir Brachflächen haben, wo dann eben auch neue Pflanzen, neue Allergene, zum Beispiel dieses Traubenkraut, Ambrosia, das wächst gerade auf dürren Grund. Da, wo nichts mehr wächst, da wächst das. Das heißt, das sind diese Effekte des Klimawandels auf Ökosysteme, was dann wieder auf uns zurückkommt. Auch eine Birke zum Beispiel, die in einem versiegelten Boden wächst, auch die produziert Pollen, die wiederum aggressiver sind.
Ja.
Also dieses Verständnis, dass alles mit allem verbunden ist, also dieser Humboldtsche Gedanke, den brauchen wir, um zu verstehen, wie Umwelt- und Klimawandel auf unsere Gesundheit wirken.
Es gab ja schon vor 10 Jahren Wissenschaftler, die gesagt haben, es wird irgendwann mal Kriege um Wasser geben. Ist das eine Apokalypse, die tatsächlich irgendwann mal Realität werden kann?
Ich glaube, dass Wasser irgendwann so wertvoll wird wie Diamanten. Das glaube ich, ja.
Mit dramatischen Auswirkungen nicht nur auf uns hier in Deutschland, sondern global gesehen?
Natürlich. Wenn irgendwo das Wasser knapp wird, dann geht man da, wo noch Wasser ist. Und wir müssen natürlich sagen, dass noch bei uns Grundwasser da ist. Wobei wir auch wissen, dass die letzten trockenen Sommer auch unser Grundwasser beeinträchtigt haben und reduziert haben. Und natürlich, dann werden auch Leute sich, wie gesagt, dorthin bewegen. Und auf dem Weg dorthin haben sie viele Gefahren. Und wenn es dann voll wird in gewissen Orten der Welt, gibt es Konflikte.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Augsburger Umweltmedizinerin Professor Claudia Treidel-Hoffmann, die ja verschiedene Funktionen hat als Direktorin am Klinikum in Augsburg. Mhm. Dann sind sie Direktorin des Helmholtz-Instituts in München. Dann sind Sie Ärztin mit Patienten, Sie sind Wissenschaftlerin. Und Frage, wie gut eigentlich durch Corona gekommen?
Persönlich sehr gut. Also ich habe meine Familie so viel gesehen wie nie zuvor, weil die ganzen Dienstreisen wegfielen.
Ein rundum erfreuliches Ereignis?
Das war erfreulich.
Ja, gut.
Das war wunderschön. Und aber auch gleichzeitig jetzt beruflich sehr herausfordernd. Also gerade als es so startete mit der Krise, hatten wir so auch im Team das Gefühl, dass wir jetzt eine Riesenverantwortung haben und Teillösungen präsentieren müssen, gerade was den Effekt von Umweltfaktoren auf diese Pandemie anbetrifft. Insofern, das war eine Zeit, wo ich auch nicht viel geschlafen habe. Das war sehr, sehr anstrengend.
Und der fehlende Kontakt zu Studenten?
Ach, der ist ja dann gekommen über die Zoom-Meetings. Das hat man hat dann halt andere Lösungen gefunden. Und man muss ja auch sagen, dass die Studierenden, die hatten das ja besser drauf als die Dozenten mit den Web-Meetings. Die haben ja zum Teil erklärt, wie das jetzt funktioniert, dass man die Kamera anmacht oder das Mikro anmacht. Insofern, das war auch eine spannende Geschichte, wo, glaube ich, die Dozierenden viel gelernt haben von den Studierenden.
Eine besondere Form digitaler Nachhilfe.
Das stimmt. Sehr gut.
Frau Treidel-Hoffmann, gibt es einen erwiesenen Zusammenhang zwischen der Klimaerwärmung und Covid-19?
Der Klimaerwärmung und Covid-19, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber sicherlich was die planetare Gesundheit anbetrifft, was Biodiversität anbetrifft und was auch die Überschreitung von planetaren Grenzen anbetrifft. Also dieses Eingreifen und Einschreiten in das Wildleben zum Beispiel. Wir wissen, dass viele der Pandemien, der Infektionskrankheiten aus dem Wildleben kommen. Jetzt Corona, gibt es Hinweise, dass es von der Fledermaus kommt. HIV wissen wir, dass es eben auch aus dem Tierreich kam. Also viele Infektionskrankheiten, die zum Menschen gekommen sind, weil wir Grenzen überschreiten.
Das bedeutet für die Zukunft, dass man Grenzen neu ziehen muss oder dass wir uns damit abfinden müssen, dass noch ganz andere Pandemien auf uns zukommen?
Von allem so ein bisschen, Herr Heim, natürlich. Also wir müssen die Grenzen wieder neu ziehen. Wir kannten ja eigentlich diese Grenzen und wir wissen, dass es diese Grenzen gibt. Und wir müssen als Menschen einfach anerkennen, dass wir diese Grenzen nicht überschreiten dürfen, weil das ist wie so ein Bumerang. Das kommt zu uns zurück, wenn wir diese Grenzen überschreiten und diesen Planeten nicht so pflegen und so halten, dass er uns gut tut.
Gibt es noch einen anderen und möglicherweise positiven Zusammenhang zwischen Covid-19 und Klimaerwärmung, dass nämlich immer dann, wenn es heiß wird draußen, die Viren nicht so viel Unheil anrichten als im Winter?
Das ist genau der Punkt, den wir dann im letzten Jahr wirklich fast fieberhaft untersucht haben, wo wir nämlich geschaut haben, wie wirken denn die Umwelterkrankungen, nicht die Umwelterkrankungen, sondern wie wirkt die Umwelt auf das Virus, auf die Virusausbreitung. Und da haben wir gesehen, dass Temperatur ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil nämlich durch Wärme, durch UV auch das Virus inaktiviert wird. Und deswegen sicherlich auch dazu kommt, dass wir dann bei Wärme, bei Sonne auch mehr rausgehen, mehr Vitamin D produzieren, auch, dass wir uns dann besser fühlen und auch nicht in engen Räumen sitzen und dann direkt das Virus von unserem Gegenüber bekommen. Das heißt also, diesen Aspekt Umwelt in die Gleichung mit reinzubringen, das ist etwas, was wir auch bei uns im Institut versuchen zu verstehen.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Augsburger Umweltmedizinerin, Autorin bzw. Co-Autorin des Buches Überhitzt, in dem sie versuchen aufzuzeigen, wie Klimawandel und unsere Gesundheit miteinander korrespondieren. Apropos, jeder von uns hat ja ein Immunsystem. Wo wohnt eigentlich dieses Immunsystem?
Das Immunsystem wohnt im ganzen Körper, aber die Schule des Immunsystems, das ist der Thymus, der sitzt hinter dem Brustbein. Da sitzt die Schule des Immunsystems.
Ist das eine Drüse?
Das ist keine Drüse, weil sie jetzt keine Hormone produziert, aber es ist wirklich mehr, wirklich, es ist ein Immunorgan, wo weiße Blutkörperchen lernen, uns selbst zu tolerieren und die Umwelt dann anzugehen, also Bakterien, Viren, töten und zu bekämpfen.
Wie groß ist dieses Immunsystem hinter dem Brustbein?
Das ist eben vom Alter abhängig. Also bei uns ist das verkümmert. Wir zwei haben nur noch einen verkümmerten Thymus. Aber junge Menschen, gerade kleine Kinder, die haben wirklich einen großen Thymus, weil da noch viel geschult werden muss.
Bedeutet im Umkehrschluss, dass unser Immunsystem so gut ist, dass es mit wenigen Geschichten auskommen kann, oder dass unser Immunsystem so alt ist, dass es eigentlich nicht mehr richtig funktioniert?
Unser beider Immunsystem ist zum Teil nicht mehr so fit wie das Immunsystem von Kindern, das stimmt, ja. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, das Immunsystem insgesamt ist ein absolutes Wunder, weil ja auch die weißen Blutkörperchen so Antennen, also Rezeptoren haben, die auch letztendlich je alles erkennen in der Umwelt und dann eben auch grundsätzlich auch jedes Bakterium, jedes Virus auch effektiv bekämpfen kann.
Also dieses Immunsystem ist ja letztlich dafür da, uns am Leben zu halten. Warum wendet sich das Immunsystem manchmal dann gegen uns selbst plötzlich?
Ja, weil diese Schule dann nicht richtig funktioniert hat, weil nämlich dann das weiße Blutkörperchen nicht verstanden hat, selbst zu tolerieren. Und das passiert letztendlich, im negativen Sinne bei Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel der Typ-1-Diabetes, ja, das ist eine Autoimmunerkrankung zum Teil. Aber andersrum ist es bei der Allergie. Da ist es so, dass wir zu wenig Toleranz haben, dass wir dann diese Toleranz gegenüber Umweltfaktoren verlieren. Und das ist etwas, was wir zunehmend sehen, dieser Toleranzverlust auch durch Umweltschadstoffe und anscheinend auch eben durch Faktoren, die wir im Rahmen des Klimawandels sehen.
Das heißt, unser Immunsystem in diesen Fällen reagiert über?
Es reagiert über auf Dinge, auf die es nicht reagieren sollte. Warum sollte das ein Immunsystem auf den Pollen reagieren? Es macht eigentlich inhaltlich keinen Sinn.
Gibt es auch den Fall, das wurde ja im Zusammenhang mit Corona auch diskutiert, dass unser Immunsystem in manchen Fällen bei Covid-19 überreagiert?
Genau, das ist aber etwas, was wir auch bei anderen Viruserkrankungen kennen. Auch zum Beispiel die Leberentzündung, die Hepatitis, die durch Virusinfektionen getriggert wird. Auch da wissen wir, dass am Ende nicht das Virus die meisten Schäden macht, sondern die Reaktion des Immunsystems. Und deswegen hat man das ja auch schon übernommen für die Therapie, dass man dann eben Anti-Interleukine, Anti-Bodenstoffe gibt, um dann das Immunsystem zu dimmen. Oder Cortison ist ja auch diskutiert worden als ein sehr effektives Mittel, um Corona-Infektionen letztendlich klein zu halten. Diese Überreaktion des Immunsystems. Und das ist etwas, was für viel gilt, nicht nur für Corona.
Weil wir um halb in den Schlagzeilen immer diese Formulierung, schwere Gewitter kommen, schwere Gewitter drohen. Es gibt auch, was ich gar nicht wusste, Gewitterasthma.
Genau, das ist etwas, was zuerst in Australien beschrieben wurde. Das ist, wenn gerade Gewitter ist und viele Pollen fliegen, dann haben Menschen auch durchaus ohne Allergien diesen Status Asthmaticus. Das ist dieser schwerste Asthmaanfall. Und da gab es durchaus auch Todesfälle. Und wir wissen, dass das auch hier bei uns in Deutschland der Fall ist, dass wir während Gewitter vermehrt Asthmaanfälle sehen.
Was macht man da, wenn man Betroffener ist? Gut, geschlossene Räume nach Möglichkeit?
Ja, man muss erstmal hoffen, dass man schon eine Asthma-Medikation hat, weil dann kann man solche Medikamente nehmen, die die Lungen entkrampfen. Aber, ja. Und dann ist natürlich am Ende auch die Möglichkeit, dass man einfach drin bleibt, wenn das Gewitter und der Pollen da ist, dass man eben diesen Status Asthmaticus nicht bekommt.
Eine SWR1-Hörerin schreibt, ob es einen Zusammenhang gibt mit Klima, Klimaerwärmung, Hitze und Medikamenten auf der anderen Seite.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie jetzt Medikamente anders wirken, auch wenn man sich jetzt einfach vorstellt, wiederum jetzt dieser alte Herr in der Dachgeschosswohnung, jetzt nehmen wir mal einen Herrn, der morgens diese 10 Tabletten nimmt aus seinem Schälchen, wie wirken die jetzt heute, wo es jetzt über 30 Grad ist, wie wirkt das jetzt heute anders als noch vor einer Woche, wo es kühler war?
Wirkt das anders?
Da wissen wir, dass es zum Teil mehr wirkt, ja, weil natürlich durch die Hitze haben wir eine Blutdruckerhöhung sowieso. Das heißt also, dann wirkt auch zum Teil das Medikament weniger, ja. Das heißt, man müsste eventuell eine Medikation auch anpassen, um dann noch eine bessere Blutdruckerniedrigung zu bekommen. Aber das ist auch hoch individuell und für jeden unterschiedlich. Und da müssen wir noch sehr, sehr viel forschen, um das im Detail zu verstehen.
Wobei das da eigentlich eine eigene Sendung ist. Also die Vielzahl an Medikamenten, die Menschen jeden Tag nehmen. Und eigentlich gibt es niemanden, der oben drüber guckt und sagt, die Kombination stimmt und jene nicht.
Ich glaube, es ist eine Sendungsserie.
Okay. Dann haben wir einen Hörer, der schreibt, also Klimawandel, Klimaerwärmung wolle er gar nicht leugnen. Aber dass das menschengemacht sei Unfug.
Ich möchte da einfach mal sagen, dass es da einfach unfassbar viele Wissenschaftler gibt, die genau das zeigen und Fakten zeigen, dass der Mensch hier die Ursache ist. Und da gibt es nur noch wenige und auch anscheinend dieser eine Hörer, die daran zweifeln, dass der Mensch hier eine Ursache hat. Dass es zum Teil auch natürliche Mechanismen gibt, auch daran zweifelt keiner mehr. Aber der Hauptteil ist vom Menschen. Und das natürlich ist wieder der Rückschluss, dass wir dann eben auch was tun können.
Wollte ich gerade sagen. Also wenn der Mensch der Verursacher ist, muss der Mensch sich und sein Verhalten ändern.
Genau. Also wir nennen auch das Anthropozän, also im Prinzip die Zeit des Menschen, wo wir Menschen, haben wir gerade schon gehabt, mit den planetaren Grenzen überschreiten und so. Ich würde sagen, den Ast absägen, den wir sitzen.
Was haben Sie ganz persönlich an Ihrem eigenen Leben verändert in diesem Zusammenhang?
Ich versuche jeden Tag ein bisschen was an meinem Leben zu ändern. Also ich versuche mehr aktiv mobil zu sein, also nicht mit dem Auto zum Bäcker, sondern eben mit dem Fahrrad.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad?
Mit dem Fahrrad sehr gerne. Also auch Essgewohnheiten versuche ich jeden Tag weiter zu ändern. Mit 3 Männern daheim ist natürlich die fleischarme Ernährung immer wieder eine Herausforderung. Aber auch da kann man durch viel Kreativität viel schaffen. Und eben auch die Tatsache, dass ich in Deutschland nicht mehr fliege, sondern da auch den Zug nehme. Viele Dinge, jeden Tag.
Tätowierungen, das große Menschheitsthema, nicht nur aktuell bei der Fußball-Europameisterschaft. Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Umweltmedizinerin aus Augsburg und Hautärztin und Allergologin, darf ich Ihnen die sehr, zugegebenermaßen sehr persönliche Frage stellen, wie viele Tattoos Sie selbst haben?
Ich habe kein einziges.
Kein einziges?
Nee.
Waren Sie jemals in der Versuchung, sich eins stechen zu lassen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe viele Versuchungen vielleicht in meinem Leben, aber Tattoos ist keine Versuchung.
Sie hatten mit Menschen, mit Patienten zu tun, die sich Tattoos haben stechen lassen und aus welchen Gründen zu Ihnen gekommen sind?
Ganz konkret sehe ich da einen jungen Mann vor mir, der wirklich, der ganze Oberkörper ist voller Tattoos. Und der infolgedessen oder in Verbindung damit wirklich ein chronisches Müdigkeitssyndrom entwickelt hat, ein Chronic Fatigue Syndrom. Wobei natürlich die Kausalität zugegebenermaßen, muss man schauen, ob das wirklich der Grund war. Aber es war zum gleichen Zeitpunkt, was natürlich durchaus darauf hinweist. Aber insgesamt ist es nicht nur das, sondern ich sehe auch Patienten, die Allergien entwickeln auf die Farbe, gerade das Rot, was zum Teil auch toxische, also wirklich schädliche Effekte auf der Haut macht. Ich sehe Menschen, die da in dem Bereich, wo das Tattoo war, Warzen entwickeln, Infektionen entwickeln oder Granulome, wo eben, wir hatten das Immunsystem gerade, das Immunsystem dann überreagiert. Und dann gibt es auch Tattoos, die dann mal so Blow-ups machen.
Blow-ups sind?
Nein, gibt es in diesem Zusammenhang nicht. Aber also einfach nur starke Granulome und dann im Prinzip, das sieht aus wie Warzen in diesem Bereich, kommt aber durch eine Überreaktion des Immunsystems.
Ist es eigentlich eindeutig auch wissenschaftlich erwiesen, dass mit der Tätowierung auch Giftstoffe in den Körper kommen?
Ja, das ist sicherlich eine Riesenproblematik, da zum Teil meine... Ich hoffe mal, dass die meisten Tattoo-Farben dann auch reguliert sind, beziehungsweise dass da auch gute Sachen drin sind. Aber gut ist die Frage. Aber es kann auch sein, dass da Autolacke drin sind. Ja, es gibt wirklich stark schädliche Substanzen, die in den Tattoos zum Teil drin sind, wo ich mich einfach frage, meine, wenn die Leute sich jetzt fragen, ob sie sich impfen lassen wollen, wieso dann jeder sich ein Tattoo stechen lässt. Also das ist ein bisschen
diese seltsam. Stoffe, die da für die Tätowierung benutzt werden, werden nicht überprüft?
Da gibt es sehr schmale Regularien. Die Problematik ist ja, Regeln sind ja immer gut. Ist die Frage, wer überprüft die Regeln? Ja. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch auf EU-Ebene nochmal wirklich massiv überdenken müssen.
Wie schwierig, wie kompliziert und möglicherweise auch wie gefährlich ist es, sich diese Tattoos wieder wegmachen zu lassen?
Das ist hochkomplex. Also man kann das mit dem Laser machen, wobei dann natürlich auch wiederum die Laserbehandlung dann aus den Farben immer noch kleinere Partikel macht, die dann auch, wir finden diese Partikel zum Teil in Lymphknoten, die gehen eben, wir finden Partikel zum Teil auch im Gehirn, ja, und da ist die Frage, inwiefern das sinnvoll ist, dann diese Partikel dann auch so klein zu machen, dass sie in jeden Ritz des Körpers dann gehen. Und nicht selten gibt es dann auch dadurch wiederum Narben. Ja, es gibt Menschen, die sich das wegoperieren lassen. Ja. Also das sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich so nachhaltig haben möchte.
Ich wollte es gerade sagen, das Nachdenken vorab könnte durchaus lohnenswert sein.
Ich glaube auch.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin für Umweltmedizin am Universitätsklinikum in Augsburg.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.